Guten Morgen, liebe Geschwister. Hat jemand diesen Holzschnitt schon mal gesehen? Ich weiß nicht, ob ihr was erkennen könnt, wenn ihr ein bisschen weiter weg seid. Es ist ein Holzschnitt von Hernán Cortés. Hernán Cortés landete am 21. April 1519 bei San Juan de Ulúa in Mexiko. Dort wurde er von dem Maya-Häuptling Moctezuma empfangen und der erfuhr natürlich von der Landung der Spanier und sandte ihnen eine Delegation seiner engsten Vertrauten. Er gab ihnen Geschenke aus Gold und Edelsteinen mit. Mit seinen großzügigen Geschenken wollte Moctezuma die Fremden besänftigen und sie eigentlich dazu bewegen, das Land wieder zu verlassen. Doch es hat genau das Gegenteil bewirkt. Und Cortés wurde klar, dass das Land Mexiko nicht arm war, sondern eben sehr reich. Was hat Cortés dann gemacht? Cortés hat alle seine eigenen Schiffe zerstören lassen. Und dieser Bildschnitt, der zeigt, wie Cortés seine eigenen Schiffe hat zerstören lassen. Warum? Er musste bleiben. Das wollte er. Es gibt keinen Weg zurück. Entweder wir nehmen dieses Land ein oder gehen alle drauf. Aber dieses Hintertürchen offen lassen, was wir so gerne machen, immer noch so ein Hintertürchen offen lassen, das hat Cortés gesagt, nee, machen wir nicht. Wir versenken alle Schiffe. Nachdem er alle Schiffe zerstören ließ und Segel, Anker und Kompasse und alle beweglichen Teile an Land geschafft hatte, nahm er seinen Leuten bewusst die Möglichkeit zur Rückkehr und er wollte eben mit der Zerstörung seiner Schiffe alles auf eine Karte setzen. Er widersetzte sich dadurch auch dem Befehl von seinem Statthalter, dem er untergeben war, und verschuldete sich für das Unternehmen ganz hoch. Wenn er gescheitert wäre, hätte man ihn als Verräter in Ketten nach Spanien gebracht, oder dann gleich auf Kuba, wo er Rechenschaft ablegen musste, abgeurteilt. Er konnte also nur mit einem Erfolg gegen Velázquez, seinen Chef, sich wehren, seine Gläubiger befriedigen und vor dem König als Held erscheinen. Er hat sich gesagt, Mensch, dieses Land ist so reich, wir müssen dieses Land einnehmen. Er hat alles auf eine Karte gesetzt, gesagt, ich bin entschieden, niemals zurück. Und das ist unser Thema für heute. Ich bin entschieden, niemals zurück. Alles auf eine Karte setzen. Wir sind in Samaria und der Frank hat ja die Geschichte schon etwas in seinen Zusammenhang eingeordnet. Samaria steht unter dem Gericht Gottes. Widerliche Zustände herrschen in der Stadt aufgrund der Hungersnot dort. Das Essen wird knapp, die Leute wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Elisa ist mit in der Stadt und Elisa sagt Folgendes voraus. Ich lese ab Kapitel 7, Vers 1, die Verse 1 bis 2. 1 und 2 haben wir letztes Mal betrachtet. Aber damit wir wieder drin sind, lese ich die ersten zwei Verse vorweg. Kapitel 7, 2. Könige 7, die Verse 1 und 2. Da sprach Elisa zu dem König und zu seinem Offizier, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird im Tor von Samaria ein Maß Feinmehl einen Schekel gelten und zwei Maß Gerste einen Schekel. Wir erinnern uns zurück, es gab Dumpingpreise, wir haben einen Eselskopf für 75 Euro anzubieten und wir haben eine Handvoll Taubenmist für 4,70 Euro anzubieten, weil es eben Hungersnot herrschte. Und Elisa sagt, morgen wird alles anders, morgen wird es wieder normale Preise geben. Da antwortete der Offizier in Vers 2, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sprach, siehe, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte dies geschehen? Er aber sprach, siehe, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen. Und jetzt begegnen uns vier Männer, mit denen eigentlich keiner etwas zu tun haben will. Und diese vier Männer setzen alles auf eine Karte. Und das ist mein erster Punkt. Und ihr könnt mal die nächste Folie machen, bitte. Da habt ihr alle fünf Punkte auf einmal. Der erste Punkt ist, alles auf eine Karte gesetzt. Die Verse 3 bis 5b. Es waren aber vier aussätzige Männer am Eingang des Tores und einer sprach zum anderen, weshalb bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, wo doch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssten wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So kommt nun, wir wollen zum Herr der Aramäer überlaufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so sind wir tot. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Diese vier Aussätzige leben außerhalb der Stadt. Aussätzige mussten außerhalb der Stadt leben, weil ihre Krankheit teilweise ansteckend war. Aussatz oder Lepra, wie wir es nennen. Es ist so, dass bei lebendigem Leibe deine Gliedmaßen anfangen abzufaulen. Eine sehr, sehr eklige Krankheit. Sie lebten außerhalb der Stadt, mehr wahrscheinlich aus religiösen Gründen. Teilweise war die Krankheit ansteckend, aber nicht immer. Sie wurden ausgestoßen aus der Dorfgemeinschaft, aus ihrer eigenen Familie, aus ihrer Ehe. Sie durften ihre Frau oder ihren Mann nicht mehr sehen, sie durften ihre Kinder nicht mehr sehen, ihre Eltern nicht mehr sehen. Sie wurden ausgeschlossen vom Gottesdienst, sie durften nicht mehr einkaufen gehen, ihren Lebensunterhalt mussten sie mit Betteln verdienen oder eben von dem, was man ihnen so dahingekippt hat, was man ihnen rausgebracht hat. Zur Warnung für andere liefen sie mit zerrissenen Kleidern herum, sie ließen ihre Haare hängen, sie mussten sie hängen lassen und sie hatten einen Mundschutz, so wie heute in Corona-Zeiten. Auch damals gab es schon Mundschutz. Sie mussten ihre Lippen verhüllen und liefen so durch die Gegend. Wenn jemand kam, unrein, unrein. Wir können das nachlesen in 3. Mose 13, Vers 45 und 46. Zwei Kapitel, die ganz exzessiv nur darüber berichten, wie mit Aussätzigen umzugehen ist. In 3. Mose 13, Vers 45 und 46 lesen wir: Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt, und seine Lippen soll er verhüllen. Mundschutz. Und er soll ausrufen, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Ähnlich geht man ja heute mit den Menschen um, die sich infiziert haben in Göttingen oder auch in Gütersloh, da werden Zäune hochgezogen, so hier kommt keiner mehr raus. Damals war das mit den Aussätzigen ganz genauso, mit denen wollte keiner etwas zu tun haben. Ein Theologe schreibt, der Aussatz ist die furchtbarste und ekelhafteste aller Krankheiten. Er endet nicht nur mit dem Tod, sondern mehr als irgendeine andere Krankheit ist er ein Bild des im Leben wirkenden Todes. Also stell dir vor, du siehst deinen Körper absterben, verfaulen. Die vom Aussatz befallenen Körperteile sterben wirklich ab, während der Kranke fortfährt zu leben. Aber was ist das für ein Leben? Wenn du gebrandmarkt bist für dein Leben, wenn du den Rest deines Lebens mit Mundschutz rumlaufen musst, den Rest deines Lebens, so wie in Göttingen oder Gütersloh, eingepfercht wirst oder beziehungsweise ausgestoßen bist. Und natürlich galt der Aussätzige als jemand, der böse gesündigt hat in den Augen des Volkes, weil man hat ja nicht einfach nur so Aussatz, also Gott muss den wirklich gestraft haben. So war es zum Beispiel auch im Alten Testament bei Miriam, die aufsässig wurde gegen Mose, die Gott wirklich gestraft hat. Aber wir müssen vorsichtig sein mit der Schlussfolgerung, dass alle diejenigen, die krank sind, auch gesündigt haben. Natürlich ist keiner ohne Sünde, aber nicht immer führt eine Sünde auch zur Krankheit. Aber damals war es eben das Denken, jeder, der Aussatz hatte, der musste gesündigt haben, auf den war Gott besonders sauer bzw. zornig. Perspektive bescheiden. Man konnte gesund werden von dem Aussatz. Das lesen wir zwei Kapitel davor. Naaman wurde gesund gemacht von Elisa, aber eben auch nicht oft. Und diese vier aussätzigen Männer, die leben dort vor der Stadt, zwischen den Fronten. In Samaria, Hungersnot, eingepfercht dort die Leute, essen ihre eigenen Kinder. Sie leben vor der Stadt. Vor der Stadt warten die Aramäer. Und sie sagen sich, Mensch, wir haben jetzt eigentlich nichts mehr zu verlieren in Vers 4. Wir wollen in die Stadt gehen, wo doch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssten wir dort sterben. Also, bringt nichts, wenn wir da rein könnten. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. Also hier haben wir auch nichts zu essen. So kommt nun, wir wollen zum Herrn der Aramäer überlaufen. Also sie haben keine andere Chance, als zu den Aramäern zu gehen. Ihre letzte Karte auszuspielen, alles auf eine Karte zu setzen und den Schritt in das Lager des Feindes zu setzen und zu hoffen auf was? Auf Gnade. Dass die Aramäer, dass die Syrer ihnen gnädig sind. Und ich finde das ein wunderbares Bild für uns. Der Mensch ohne Gott, der Mensch ohne Jesus. Der Aussatz kann wunderbar für unsere Schuld stehen und diese Schuld werden wir nicht los. Da ist ein heiliger und gerechter Gott und zudem, da müssen wir irgendwann hin, es bleibt uns keine andere Möglichkeit. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht, Hebräer 9. Und es gibt wirklich keine andere Möglichkeit, als mich in die Hände des lebendigen Gottes zu geben. Als Mensch, der Sünder ist, gebe ich mich dort, wie die Bibel sagt, Kolosser 1, Vers 21 und Epheser 2, Vers 3, in Feindeshand. Gott ist mein Feind, solange ich Sünder bin. Weil Gott Sünder nicht annehmen kann in seiner Heiligkeit und in seiner Gerechtigkeit, ohne das Opfer Jesu. Und so drückt es die Bibel wirklich aus. Wir waren Gott feindlich gesinnt, wir waren Feinde Gottes. Und es ist wirklich ein kräftiges Bild hier für die Aussätzigen, ein wunderbares Bild für uns mit unserer Schuld. Wir können uns nur in Feindes Hand begeben, in der Hoffnung, mit der Hoffnung auf was? Dass Gott gnädig ist mit uns. Das ist unsere einzige Möglichkeit und wir können und wir müssen alles auf diese eine Karte setzen, wenn wir noch Hoffnung haben wollen. Und jeder Mensch muss diesen Schritt irgendwann mal gehen. Er muss alles auf eine Karte setzen. Irgendwann wird jeder diesen Schritt zu Gott machen müssen und hoffen auf Gnade. Für viele wird es zu spät sein. Die vier Aussätzigen, die sagen sich, komm, wir setzen alles auf eine Karte und sie laufen zu den Aramäern, sie wollen zu den Aramäern überlaufen und sie machten sich in Vers 5 in der Dämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Was passiert? Zweiter Punkt, Rettung kommt von dem Herrn. Als sie nun an den Rand des Lagers der Aramäer kamen, siehe, da war kein Mensch da. Mit welcher Erwartung kommen sie dahin? Dass die Aramäer da sind. Alle Menschen sind weg. Was ist passiert? Denn der Herr hatte das Heer der Aramäer ein Getöse von Streitwagen hören lassen. Auch ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei von einer großen Heeresmacht, sodass sie untereinander sprachen, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter, das war ein Volk, die dort in dem Bereich der Aramäer immer mal wieder gewütet haben, der Hethiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben. Also die Ägypter kamen dann aus dem Süden, die Hethiter aus dem Norden und die hätten sich dann wohl gegen die Aramäer verbündet, damit sie uns überfallen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte zurück und ihre Pferde und ihre Esel, das Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Also was hat Gott getan? Er hat sie verunsichert. Die bessere Frage ist, was hat der Mensch getan? Was hat das Volk Israel getan für ihre Rettung? Nichts. Nicht einen Finger gerührt. Gott ist derjenige, der Rettung schenkt. Gott vertreibt die Aramäer durch ein Getöse von Streitwagen, dass er sie hören lässt. Die Gefahr war weg und keiner aus der Stadt hat auch nur einen Finger dafür gerührt. Eine Anwendung für mich und vielleicht für den einen oder anderen auch. Mir ist wichtig geworden, in 2. Mose 14, Vers 14, das Volk ist in einem ähnlichen Zustand. Als sie aus Ägypten ausziehen, stehen sie am Roten Meer. Vor ihnen das Rote Meer, hinter ihnen die Feinde, die Ägypter. Und was sagt Gott in 2. Mose 14, Vers 14? Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Man ist gut beraten als Christ, immer wieder gut beraten, dass man seine Konflikte, seine Kämpfe, das, was einen bewegt, Gott abgibt. Kein Vorstelleraktionismus, dass man lernt, auf Gott zu warten, auf Gott zu harren, auf Gott zu hoffen. Wir haben darüber geredet im Psalm 42, harre des Herrn, hoffe auf den Herrn. Und das ist mir in letzter Zeit immer wichtiger geworden. Ich werde für euch streiten und ihr werdet still sein. Und ich möchte lernen, Gott meine Kämpfe abzugeben und darauf zu hoffen, was er tut. Und genauso tut es Gott heute hier auch. Die Israeliten haben keinen Finger gerührt und Gott hat Rettung geschenkt. Wir können die Brücke ziehen zu uns, zum Neuen Testament. Was haben wir dafür getan, dass wir gerettet werden? Nichts. Es ist ein Geschenk. Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr selig durch Glauben. Denn aus Gnade seid ihr selig durch Glauben. Nicht aus euch, sondern durch Jesus Christus. Er macht uns dieses Geschenk. Und wir haben nicht einen Finger gerührt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann mich vor Gott nicht besser machen. Ich kann dieses Geschenk einfach nur annehmen. Ich kann nur alles auf eine Karte setzen, auf Jesus Christus und sagen, ich gebe mich in die Hände des lebendigen Gottes. Ich nehme dieses Geschenk von Jesus Christus für mich an. So wie John Newton es ausgedrückt hat in seinem Lied, O Gnade Gottes, wunderbar hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar war blind, jetzt sehe ich. Spurgeon hat gesagt, alles was weniger ist als endlose Pein in der Hölle ist schon Gnade. Gnade, die uns Gott in keiner Weise schuldet. Gott schuldet uns seine Gnade nicht. Und das darf ich immer wieder neu annehmen und realisieren. Ich habe keine Entscheidung für Jesus getroffen. Jesus hat mich gezogen. Ich kann mir nicht auf die Schulter klopfen, damit niemand sich rühme, steht in Epheser 2. Gott soll derjenige sein, der gerühmt wird. Die Rettung kommt allein von dem Herrn. Wie geht es weiter in Epheser 2, in den Versen 8 bis 10, wo es so wunderbar heißt, dass die Rettung nur von dem Herrn kommt? Und das ist auch die Überleitung zu unserem dritten Punkt. Behalte die gute Nachricht nicht für dich. Epheser 2, ich lese den Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollten, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Dritter Punkt, behalte die gute Nachricht nicht für dich. Was machen unsere vier Männer? Die Verse 8 bis 11. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt und aßen und tranken, und sie nahmen Silber und Gold und Kleider daraus mit und gingen hin und verbargen es. Und sie kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und plünderten es aus, gingen fort und verbargen es. Ja klar, die hatten den Jackpot. Essen, so viel sie wollten. Das leckerste Essen, den leckersten Wein, Gold und Silber und Kleider. Das erste Mal hatten sie so viel, wie sie wollten. Ihre Rettung war gesichert. Aber, in Vers 9, einer sprach zum anderen, wir handeln nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments steht hier wirklich Evangelium. Das ist ein Tag des Evangeliums, der guten Nachricht. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns Strafe treffen. So kommt nun, wir wollen gehen und es dem Haus des Königs melden. Und sie kamen und riefen dem Torhüter der Stadt und verkündeten es ihnen und sprachen, wir sind zum Lager der Aramäer gekommen und siehe, es ist niemand da. Und man hört auch keinen Menschen, sondern nur Pferde und Esel. Die sind angebunden und die Zelte, wie sie waren. Und er rief die Torhüter und man berichtete es drinnen im Haus des Königs. Also die vier Aussätzigen haben im ersten Mal in ihrem Leben wirklich den Jackpot geknackt. Sie haben alles, was sie zum Leben brauchen und noch viel mehr. Und dann besinnt sich einer und sie besinnen sich dann zu viert, hey, es ist nicht recht, dass wir das alles für uns behalten. Die anderen haben auch Hunger in der Stadt. Die anderen brauchen auch diese Rettung. Wie ist das mit mir? Wie ist das mit dir? Wie ist das mit uns? Es gibt so ein schönes Lied, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Das singen wir immer so kräftig. Und dann schaue ich in mein Leben und ich kann im Freibad sitzen und die Leute da sehen. Sie laufen rauf und runter und erfreuen sich des Lebens und ich kann schon schweigen. Auch gegenüber meinen Nachbarn, gegenüber meinen Arbeitskollegen, gegenüber den Leuten, die Gott mir in mein Leben stellt. Ich kann schön meinen Mund halten. Ich meine, ich habe ja alles. Ich bin gerettet. Neue Gewänder habe ich, laut Jesaja 61, Vers 10. Mit Gott werde ich alles erben, mit Jesus Christus. Geniale Hoffnung, Sündenvergebung. Nur es tangiert mich so wenig, dass die anderen das auch brauchen. Ich bin ehrlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schön in die Stunden gehen. Gottes Wort ist ja auch so erbaulich. Ja, ist es. Und wir gehen ermutigt in die Woche. Wir haben einen, dem wir unsere Sorgen abgeben können. Aber es sind ganz viele um uns herum in Samaria, die diese Rettung auch brauchen. Und wir haben so wunderbare viele Aufforderungen zum Bekenntnis. Diese Lotte ist heute nicht da, aber sie sagt immer was. Was brauchen wir? Bekennermut. Amen. Und sie hat so recht. Wir brauchen Bekennermut. Hesekiel 3, die Verse 18 und 19. Da sagt Gott zu Hesekiel, der ja die Aufgabe des Wächters hatte, wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um dem Gottlosen vor seinen gottlosen Wegen zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Sagt Gott zu Hesekiel, wenn du den Mund hältst, frage ich dich, warum hast du es ihm nicht gesagt? Und ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn wir irgendwann vor Gott stehen, wir sind gerettet. Es macht uns nicht besser dadurch, dass ich 50 Menschen, 500 Menschen oder 5000 Menschen das Evangelium gesagt habe. Aber Gott wird uns fragen, hey, in deiner Nachbarschaft, deine Nachbarn, haben die das gehört? Dass es Rettung gab oder nicht? Vers 19, Hesekiel 3, Vers 19, wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. Es ist für uns nicht so drastisch. Aber ich denke schon, dass Gott uns fragen wird. Du hast so viele Leute um dich herum gehabt, die Rettung brauchten und du hast deinen Mund nicht aufbekommen. Warum? Matthäus 10, 32 und 33, wer mich nun bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Römer 1, Vers 16 und 17, die Verse, die wir alle kennen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus. Ist das so? Ich schäme mich manchmal. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird geoffenbart, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Warum schämen wir uns des Evangeliums? Gute Nachricht, es ist Zeit der guten Nachricht, es ist der Tag der guten Nachricht und wir schämen uns. Muss man sich für eine gute Nachricht schämen? Eigentlich nicht. Die gute Nachricht ist, Gott rettet Menschen. Das hört sich wunderbar an und lässt sich auch gut verkaufen. Gott ist interessiert an deinem Leben. Er bietet dir in Jesus seine Liebe an. Er möchte, dass du glücklich wirst. Das ist alles richtig. Das erzählen wir den Menschen auch gerne. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Und für diese gute Nachricht schämt sich auch keiner. Aber der zweite Teil, der eigentliche erste Teil ist, der ist ziemlich unangenehm, der ist nicht so angenehm. Dieser Teil sagt den Menschen nämlich klipp und klar, dass sie Sünder sind. Und wenn ich zu meinen Nachbarn gehe und sage, hey, das läuft in deinem Leben falsch, das läuft in deinem Leben falsch, du brauchst Rettung, dann bin ich schnell der Buhmann. Und das wollen wir nicht sein. Und darum schämen wir uns. Aber das ist nicht richtig. Gott hat uns hier nicht hingesetzt, damit alle Leute klatschen und sagen, boah Samuel, toll, wie toll du in deiner Nachbarschaft ankommst. Sondern dass wir den Leuten sagen, hey, es kommt irgendwann das Gericht Gottes. Das Gericht Gottes ist Wirklichkeit. Menschen gehen ewig verloren ohne Jesus Christus. Wir zitieren so gerne Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, es hört sich super an. Jesus liebt die Menschen, Gott liebt die Menschen, Jesus liebt die Menschen, dass es seinen eigenen eingeborenen Sohn gab. Lest mal 20 Verse weiter. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Auch super. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und den Leuten zu sagen, dass ihr Leben von Grund auf falsch ist, dass sie auf dem Holzweg sind, das ist nicht einfach, das gebe ich zu. Und deswegen ziehen wir so gerne den Kopf ein, stecken den Kopf in den Sand. Und wir vergessen, dass wir befähigt sind mit dem Heiligen Geist, Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass diese Kraft auch in uns lebt, diese Kraft des Evangeliums durch den Geist Jesu. Und dass er möchte, dass wir Zeugen sind, genauso wie die vier Aussätzigen. Und da müssen wir immer wieder Buße tun. Da muss ich Buße tun. Dass ich meinen Mund ganz schön halten kann, dass ich zwar singen kann, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast, aber im Endeffekt, ich kann super schweigen. Aber eigentlich hat keiner eine Ausrede. Und wenn Gott vier aussätzige Männer gebraucht, die mit denen keiner was zu tun haben wollte, das war der Abschaum der Gesellschaft, dann kann Gott auch uns gebrauchen. Es gibt keine Ausreden. Und wenn du mal wieder glaubst, du bist nicht würdig genug, nicht klug genug, nicht mutig genug, dann schau dir einfach ein paar Personen aus der Bibel an. Noah war ein Säufer, Abraham war zu alt, Jakob war ein Lügner, Lea war hässlich, Gideon hatte Angst, Simson war ein notgeiler Frauenheld, Rahab war eine Hure, Jeremia und Timotheus waren zu jung, David hatte eine Affäre und war ein Mörder, Elia war deprimiert, Jesaja predigte nackt, Jona lief weg vor Gott, Naomi war eine Witwe, Hiob war pleite, Johannes der Täufer hat Heuschrecken gegessen, Petrus verleugnete Christus, die Jünger schliefen beim Beten ein, Martha machte sich immer Sorgen, Maria Magdalena war besessen, die samaritische Frau war geschieden mehr als einmal, Zachäus war zu klein, Timotheus hatte ein Magengeschwür und Lazarus war sogar tot. Und Gott hat sich verherrlicht, Jesus hat sich verherrlicht in deren Leben. Es gibt keine Ausreden und wir dürfen uns neu auf die Fahne schreiben, warum wir hier sind, nämlich zu bekennen, dass es A, irgendwann Gericht Gottes gibt und dass es dafür Rettung gibt durch Jesus Christus. Und dann können Menschen sich rantasten, das ist mein vierter Punkt, und es ausprobieren mit Jesus, so wie die Leute in Samaria sich herangetastet haben. Und der König stand in der Nacht auf und sprach zu seinen Knechten, ich will euch doch sagen, was die Aramäer mit uns vorhaben. Sie wissen, dass wir Hunger leiden und sind aus dem Lager gegangen, um sich im Feld zu verbergen und denken, wenn die aus der Stadt gehen, wollen wir sie lebendig fangen und in die Stadt eindringen. Da antwortete einer seiner Knechte und sprach, man nehme doch 5 von den übrig gebliebenen Pferden, die noch da sind. Siehe, es geht ihnen doch wie der ganzen Menge Israels, die darin übrig geblieben ist. Siehe, es geht ihnen wie der ganzen Menge Israels, welche aufgerieben ist. Die lasst uns senden und dann schauen. Natürlich ist der König skeptisch. Kann auch nur ein Trick sein. Und Menschen sind skeptisch, wenn sie hören was von Jesus. Ja, stimmt das wirklich? Ist das wirklich wahr mit Jesus? Hat er wirklich was drauf? Sie sind distanziert, sie stellen Fragen, sie schauen sich an, wie wir leben. Sie kommen in den Gottesdienst. Bekomme ich die Errettung wirklich geschenkt? Oder muss ich was dafür tun? Das hört sich alles so einfach an. Menschen sind skeptisch. Und Menschen brauchen aber Zeit und auch Möglichkeit, sich auszuprobieren. 14 und 15, da nahmen sie 2 Gespanne Pferde und der König sandte sie dem Herr der Aramäer nach und sprach, geht hin und seht nach. Als sie ihn nun bis an den Jordan nachzogen, siehe, da lagen alle Wege voll Kleider und Waffen, welche die Aramäer auf ihrer eiligen Flucht von sich geworfen hatten. Und die Boten kamen wieder und sagten es dem König. Menschen tasten sich ran, Menschen wollen es ausprobieren mit Jesus und wir dürfen und müssen ihnen dafür die Möglichkeit geben, damit sie eine Entscheidung treffen können. Dass wir uns darauf einrichten, dass Menschen in unseren Gottesdienst kommen, die gucken wollen, hey, wie sieht's aus mit diesem Jesus? Dass wir Möglichkeiten schaffen durch Frauenkreis, Männerkreis, Seniorenkreis, wo Leute dazukommen können, die wir ganz entspannt einladen können, die mal sagen, ja, hey, ich möchte mal gucken, stimmt das wirklich mit Jesus? Und dass sie dann eine Entscheidung treffen können. Eine Entscheidung für Jesus oder gegen Jesus. Und immer wenn man mit Jesus in Kontakt kommt, trifft man eine Entscheidung. Und viele Menschen haben bei weitem damals Jesus auch nicht angenommen. Der reiche Jüngling, der andere Verbrecher am Kreuz, die haben gesagt, ja, Jesus, nee, ist nicht so ganz mein Ding. Aber wir dürfen Möglichkeiten schaffen, wo Menschen kommen und ausprobieren können, sich herantasten an Jesus, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und dann werden sie sehen, irgendwann sowieso, dass Jesus recht hat mit dem, was er sagt. Und das ist der fünfte Punkt, du kannst Gott beim Wort nehmen, die Verse 16 bis 20. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer, sodass ein Maß Feinmehl, ein Silberling galt und zwei Maß Gerste, auch ein Silberling nach dem Wort des Herrn. Und der König bestellte den Offizier, auf dessen Arm er sich stützte, zur Aufsicht über das Tor. Also stellt euch vor, ich weiß nicht, all die Sonderangebote, habt ihr das mal mitgemacht? Morgens früh, 9 Uhr, damals haben mich meine Eltern immer geschickt. Da gab es dann Computer bei Aldi oder andere Dinge oder Black Friday, wenn es Sonderangebote gibt oder in Istanbul, als Corona ausgerufen wurde, wie die Leute in den Supermarkt gestürmt sind. So ist das hier genauso. Die Leute stürmen raus. Der Offizier soll für Ordnung sorgen. Hier alles schön geordnet, einer nach dem anderen, immer schön der Reihe nach. Und was passiert? Und das Volk zertrat ihn im Tor, sodass er starb, wie der Mann Gottes gesagt hatte, der es vorausgesagt hatte, als der König zu ihm hinabkam. Denn es geschah, wie der Mann Gottes beim König gesagt hatte, als er sprach, morgen um diese Zeit werden im Tor von Samaria zwei Maß Gerste ein Silberling gelten und ein Maß Feinmehl einen Silberling. Worauf der Offizier dem Mann Gottes geantwortet hatte, ja siehe, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte dies geschehen? Er aber hatte gesagt, siehe, du wirst es mit deinen Augen sehen, aber nicht davon essen. So erging es ihm jetzt, denn das Volk zertrat ihm im Tor, sodass er starb. Also er wird zertrampelt und das ist ganz, ganz wichtig. Wir können Gott beim Wort nehmen. Gott hält seine Verheißungen sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Das macht dieser Text so wunderbar deutlich. Gott hält seine Verheißungen im Gericht und Gott hält seine Verheißungen, wenn er Menschen rettet in seiner Gnade. Und deswegen lohnt es sich, mit Jesus alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Und wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, wollen wir beten für Bekennermut, weil die Rettung für die Menschen damals in Samarien genauso gilt für die Leute um uns herum. Ich bete. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke für diese Geschichte aus dem Alten Testament. Danke für Samaria, wo du Rettung geschenkt hast und die Israeliten haben keinen Finger gerührt. Danke, dass deine Errettung auch durch Gnade kommt. Dass du uns errettet hast durch Gnade und das ist ein Geschenk. Das dürfen wir gleich im Abendmahl auch mal feiern und daran denken. Wir wollen uns darauf nicht ausruhen, sondern wir wollen gucken, wo es Möglichkeiten gibt. Wir wollen Bekennermut haben, so wie die vier Aussätzigen gesagt haben, es ist nicht recht, wenn wir jetzt den Mund halten. Du siehst, dass wir oft gerne schweigen und da wollen wir um Vergebung bitten. Schenk dir Möglichkeiten, wo wir andere auf dich hinweisen können, Jesus, dass sie dann eine Entscheidung treffen können, dass sie merken, dass man dich beim Wort nehmen kann. Amen.